Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute sind aus Berlin zugeschaltet Barbara von Maibaum und Martin Boders. Barbara und Martin, ihr seid mit in der Leitung.
Ja, guten Abend, Thomas.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Hallo, Martin. Wenn ich euch ganz kurz vorstellen darf, Barbara, du warst ja schon einige Male auch hier im Radio. Danke, dass du wieder mit uns dabei bist. Du bist Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin, Psychosynthesetherapeutin und Leiterin von Communio Institut für Führungskunst in Berlin. Und Martin Boders, du bist wahrscheinlich den meisten bekannt als einer der Gründer der Integral Roadshow. Du bist aber auch Mitinitiator des V-Transform Leadership Trainings in Berlin. Und du bist auch Mitbegründer des Instituts für Global Integral Competence. Eingeladen haben wir euch, weil ihr beide Moderatoren sein werdet, der integralen Konferenz, deutschsprachigen Konferenz, die am 16. und 18. Juni in Berlin stattfinden wird, zum Thema Mut zum Fühlen, die Emotionen meistern. Jetzt würde ich euch einfach einleitend, vielleicht ein bisschen provokativ, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr dem durchaus auch zustimmt, sagen, Mut zum Fühlen, das klingt ja nicht unbedingt nach einem integralen Thema, wenn man so einfach die Szene des Integralen sich anschaut. Denkt man beim Integralen eigentlich eher an integrale Theorien, integrale Landkarten, Verständnis von Bewusstseins, Evolution. Integrales Fühlen ist eigentlich ein Thema, das jetzt mindestens nicht im Vordergrund steht. Bin ich da ganz falsch oder würdet ihr da beide zustimmen?
Ja, mit Schmunzeln natürlich, weil das ist ja einer der Gründe, warum wir dieses Thema überhaupt gewählt haben. Weil der integrale Raum so stark von dem mentalen Bewusstsein geprägt ist, was nicht zuletzt an der Existenz eines hochkomplizierten Systems liegt, das einfach unglaublich viel kognitive Durchdringung einfordert. Und da kommt das Fühlen dann doch oft zu kurz.
Genau, deshalb finde ich auch den Titel Mut zum Fühlen so zutreffend, weil ich glaube schon auch, dass, also ich kann das von mir sagen und aber auch vielen Leuten, denen ich aus der integralen Szene kenne, dass wir uns leichter tun, mental etwas zu durchdringen, als wirklich, sage ich mal, in eine Beziehung ganz intim auch fühlend reinzugehen. Und deshalb finde ich das Thema geradezu passend.
Genau. Es kommt noch etwas weiteres hinzu. Der Gerald Hüther, also der Hirnforscher Gerald Hüther, hat mal irgendwann gesagt, mit jedem Gedanken geht ein Gefühl einher. Wenn wir aber das Gefühl nicht zur Kenntnis nehmen, das mit den Gedanken in Verbindung steht, dann inkorporieren wir die Gedanken gar nicht wirklich. Dann bleibt es sozusagen im Kopf. Mhm. Und das kann auch nicht der Sinn sein. Ich denke, das ist auch mit Sicherheit nicht die Intention gewesen von Ken Wilber. Aber diese Gefahr ist relativ groß, wenn man sich so stark auf der mentalen Ebene bewegt, dass man das andere, was damit einhergeht, gar nicht wirklich zur Kenntnis nimmt.
Jetzt hast du, Martin, ja auch den Titel nochmal angesprochen, dieses Mut zum Füllen. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, Mut zum Füllen, das ist ja jetzt nicht nur unbedingt für integral gebildete Menschen, die einfach sich in integralen Landkarten gut auskennen, eine Herausforderung, sondern ich würde mal sagen, das ist eine allgemein menschliche Herausforderung. Jeder von uns wird dem wahrscheinlich nachfühlen können, dass Fühlen Mut braucht. Ich frage mal ganz naiv, warum ist das so?
Martin, willst du zuerst?
Ich fange mal an. Also
ja, bitte.
Ich spreche da viel aus eigener Erfahrung, glaube ich, und meiner Erfahrung, sage ich mal, hier als deutscher Mensch groß geworden zu sein und in der, ich sag mal, in der zweiten Nachkriegsgeneration, dass ich das Gefühl habe, das ist uns irgendwie sehr verständlicherweise, sage ich mal, in einem Krieg oder in den Umständen der damaligen Zeit ist es ja geradezu verständlich, dass man sein Fühlen zurückzieht, weil so viel Schreckliches um einen herum passiert. Deshalb habe ich den Eindruck, ist es irgendwie so eine Weitergabe von verschiedenen Generationen auch an uns als jüngere Generation jetzt. Und habe zum Beispiel das Gefühl, dass bei meinen Kindern der Mut zum Fühlen weit mehr schon da ist als bei mir jetzt zum Beispiel oder wiederum auch bei mir mehr als bei meinen Eltern. Und wenn ich mir jetzt natürlich die Welt anschaue, wie viele schreckliche Dinge auch passieren, dann habe ich die Befürchtung, dass wir mit dem Fühlen und Mut zum Fühlen noch lange beschäftigt sein werden. Weil dadurch nach meiner Meinung, also wenn wir nicht mehr fühlen, was wir tun, dann tun wir natürlich andere Sachen, als wenn wir mitbekommen würden, also fühlbar mitbekommen würden, was wir tun. Und ich glaube, das ist mit ein Umstand, warum es so aussieht, wie es aussieht.
Also was du jetzt angesprochen hast, ist einmal das Allgemeine und dann aber auch vor allen Dingen das, was im deutschsprachigen Raum als Hypothek da ist, die Belastung durch die Schrecken und Traumata von Weltkriegen und die intergenerational weitergegeben werden. Das ist ja ein Thema, das in letzter Zeit ziemlich stark hochgekommen ist, weil man irgendwann irgendwie merkt, dass man die Augen davon nicht mehr verschließen kann. Also zum Beispiel viele alte Menschen, bei denen kommen in den letzten Phasen ihres Lebens, kommen diese verschütteten Gefühle hoch. Und andere in den jüngeren Generationen stellen mit Erstaunen fest, dass sie da irgendwelche Belastungen haben, von denen sie gar nicht geahnt haben, dass sie da sind. Also sich dem zuzuwenden, ist schon mal eine wichtige Komponente, und das gilt für den deutschsprachigen Raum, also insbesondere für Deutschland und Österreich, für die Schweiz, da ist es anders konnotiert. Und das andere ist, das Fühlen insgesamt, also wenn wir mit unseren Gefühlen umgehen, wir ja auch auf sehr schwierige Gefühle stoßen. Also Neid, Ärger, Zorn, Wut, und das sind alles Gefühle, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Deswegen ist ja auch der Untertitel zu dieser Konferenz Emotionen meistern, weil wenn wir das einfach so beliebig ausleben, dann fängt es ja an, sehr schwierig im Zusammenleben zu werden. Das sehen wir ja.
Ja, das geht auch ein bisschen in die Richtung, wo ich die nächste Frage stellen wollte, weil man kann natürlich sagen, fühlen, wir müssen einfach fühlen, um mit dem Leben und miteinander in Kontakt zu sein. Ich glaube, jeder kann dem zumindest prinzipiell zustimmen. Wir einander nicht fühlend wahrnehmen, wir einander nicht wahrnehmen. Jetzt sind wir, wenn wir in den gesellschaftlichen Kontext blicken, allerdings auch in einer Zeit, ich sag's mal so, wo eine gefühlte Wahrheit momentan wichtiger oder richtiger erscheint als auch verstandene und analysierte Wahrheiten, ist in dem Bereich, und wahrscheinlich geht das ein bisschen in die Richtung mit Emotionen meistern, nicht auch ein bisschen eine Vorsicht geboten, jetzt einfach zu sagen, im Fühlen liegt die Antwort, weil auch da ist die deutsche Geschichte ein Beispiel. Man kann sehr starke Emotionen mit etwas haben und man kann hier auch gemeinsam starke Emotionen haben. Einfach gefühlte Anteilnahme kann auch in sehr eigenartige und auch manchmal sehr problematische Richtungen gehen. Es braucht es nicht auch einen Kontext, der das Fühlen hält. Wem man vielleicht da gern einsteigen möchte.
Martin, du oder ich?
Fang du mal an diesmal.
Okay, also für mich ist es ganz klar, die Frage, die du jetzt gestellt hast, Thomas, geht in den spirituellen Raum, also in den Raum der geistigen Verantwortung. Wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, ist eine geistige Herausforderung, ist eine spirituelle Herausforderung. Wenn ich zum Beispiel meinen Zorn und meine Wut benutze, um andere ins Unrecht zu setzen oder mich selbst aufzuwerten, egal ob jetzt als Herrenrasse, als Deutscher gegenüber wem auch immer oder als reich gegenüber arm, dann bin ich in jedem Fall auf einem Weg, in dem ich teilhabe am Unfrieden oder ich produziere mit Unfrieden. Also die Frage stellt sich, welche Gefühle lasse ich in mir zu, aber nicht in dem Sinne, dass ich nicht zur Kenntnis nehme, dass ich das Gefühl habe, sondern indem ich zur Kenntnis nehme, dass ich ein bestimmtes Gefühl habe und prüfe, ob dieses Gefühl dem Leben zuträglich ist. ob es mich in einen inneren und äußeren Frieden bringt oder nicht. Und wenn ich feststelle, dass dieses mich nicht in einen inneren oder äußeren Frieden bringt, dann bin ich aufgerufen, meine eigenen Gefühle zu transformieren. Und Transformation, da werden wir wahrscheinlich noch im Laufe des Gesprächs intensiver darauf eingehen, geschieht eben nicht durch Abspalten, sondern es geschieht durch Annehmen, Angucken, Verantwortung dafür übernehmen und damit den Weg freimachen für Neues.
Martin.
Genau. Also wichtig ist mir da auch zu sagen, dass wir ja jetzt hier nicht drüber reden, entweder fühlen oder Verstand, sondern dass wir eben also da jetzt keinen Kampf aufmachen, sondern für mich ist ja gerade das Integrale da drin, dass wir beides beinhalten können. Also für mich liegt auch ein starker Unterschied da drin, ob mich meine Gefühle treiben, ich meine Gefühle unterdrücke oder ich meine Gefühle beinhalten kann. Also das heißt, ich bin ein Raum für das, was in mir auftaucht. Und das sind halt auch Gefühle. Und die sind, wie Barbara eben gesagt hat, nicht immer, sage ich mal, schätze ich die positiv ein, sondern manchmal finde ich sie auch blöd, dass sie auftauchen, aber ich kann sie beinhalten. Das heißt, sie sind da, sie dürfen leben, aufleben, aber das heißt noch lange nicht, dass ich danach handeln muss. Das finde ich eine super wichtige Unterscheidung dabei.
Da machst du natürlich eine sehr feine Unterscheidung und du hast auch diesen Begriff jetzt verwendet, ich bin der Raum, in dem die Gefühle auftreten. Das ist eine andere Bezeichnung, als zu sagen, ich bin die Gefühle. Und diese Unterscheidung ist, finde ich mal interessant, weil du hier etwas setzt, das zwar die Gefühle wahrnimmt, aber mit den Gefühlen nicht ident ist. Und du setzt dazu noch eine Entscheidungsinstanz, die mit den Gefühlen umgeht. Die Barbara hat das vorher, glaube ich, auch mit der Wendung angesprochen, ob etwas lebensfördernd oder lebensnichtfördernd ist.
Ganz
das heißt,
genau.
Da ist etwas, was unsere Wahrnehmung von Gefühlen übersteigt, was sie hält, ein Gewahrsein, in dem diese Gefühle sein können, das aber nicht die Gefühle sind. Wovon reden wir hier?
Ja, das ist für mich eine andere Ebene des Bewusstseins.
Okay.
Assa Joly, der Begründer der Psychosynthese, der sagt, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. In der vedantischen Philosophie spricht man von der höheren Intelligenz oder dem Zeugenbewusstsein, das uns erlaubt zu betrachten, was wir denken, wie wir denken, mit welcher Haltung wir denken und was wir fühlen und wie wir fühlen. Und aus diesem Zeugenbewusstsein heraus kann ich mich fragen, ob die Art und Weise, wie ich fühle, dem Leben zuträglich ist. Und ich habe die freie Entscheidung, mich darum zu kümmern, dass mein Fühlen und mein Denken in eine andere Richtung sich wendet.
Und bei mir kommt jetzt noch ein Punkt auf, den auch Vivian Dittmar in ihrem Buch vertritt, die da auch als Referentin auftreten wird bei dem Kongress, den wir moderieren, ist eben diesen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Also wenn ich ihren Wortgebrauch nehme, dann sind es Emotionen, sind auch alte Sachen. Also wenn ich mir jetzt davon ausgehe, dass so eine Emotion ist eine Energie, die taucht irgendwann auf und wenn sie unterdrückt wird, bleibt die ja irgendwo in uns stecken und 10 Jahre später ist sie irgendwie immer noch in uns, aber wir haben sie nicht ausgelebt. Also das ist wie so, und dann sagt sie eben, Gefühle sind das, was irgendwie, das dauert nur 8, 10 oder 20 Sekunden, ich weiß es nicht genau, wie sie sagt, und das ist dann, zack, ist es durchlebt, wenn wir den ganzen Kreislauf durchgehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, und mein Erleben ist das auch, dass es ganz viele dieser festgesteckten Emotionen in mir gibt, die mich ja immer wieder, also dann triggert mich ja eigentlich meine Freundin, aber im Grunde spricht sie irgendwas Altes an, was meine Mutter bei mir getriggert hat. Ebenso eine Emotion, die bei mir hängen geblieben ist. Wenn ich jetzt einfach nur die ausagiere, dann bin ich überhaupt nicht in Kontakt mit dem Moment. Von daher braucht es eben diese Instanz, von der Barbara eben auch gesprochen hat, irgendwie so einen Zeugen, der mitbekommt, das wird jetzt gerade getriggert, aber das muss nicht mein Handeln bestimmen. Dass ich aber auch das nicht unterdrücken muss, also einfach wegtue, weil es ja leben möchte, weil es ja wie so ein Kreislauf ist, der einfach nur sich vollenden möchte.
Also in der Psychosynthese spricht man von, wenn so Emotionen angetriggert werden, von Teilpersönlichkeiten. Das heißt, Teilpersönlichkeiten sind quasi wie Überlebensstrategien, die man entwickelt hat. Also um ein Beispiel zu nehmen, jemand ist sehr machtvoll, erlebt aber, also von der Anlage her, erlebt aber zu Hause, dass das voll unterdrückt wird. Das ist zum Beispiel ein typisches Thema für viele Frauen. Dann wie lebt diese Macht? Ja? Die lebt dann sozusagen irgendwie verquer durch Manipulation oder durch Krankheit oder wie auch immer. Und das zu erkennen oder sich diesen Phänomen zu stellen, das erfordert eben Mut, weil solche abgespalten, verdrängten Gefühle uns ja Angst gemacht haben. Und wenn wir sie uns anschauen wollen, dann brauchen wir eben diese Mut, diese Ermutigung dazu. Aber das Positive ist, dass wenn wir sie anschauen, sich die Überlebensstrategie verflüchtigen kann und dahinter vielleicht der wunderbare Kern herauskommt, also zum Beispiel eine sehr kraftvolle Persönlichkeit, die dann eben nicht mehr Angst hat vor der eigenen Kraft und Macht, weil sie das ausbalancieren kann mit anderen Elementen in ihrem eigenen Persönlichkeitsraum. Rücksicht, Mitgefühl, Liebesfähigkeit oder was auch immer. Also da steckt eine große Chance drin, wenn wir uns solchen auch unliebsamen Emotionen stellen, weil dahinter etwas Kostbares steckt.
Aber lass mich vielleicht mit der Frage ein bisschen weiter ausholen. Ist es nicht eine grundsätzliche menschliche Errungenschaft, dass wir unsere Gefühle unterdrücken können? Alle großen Religionen haben eigentlich auch Gebote, ich sage mal bewusst provokativ, Gefühle zu unterdrücken, sie zumindest in ihrem Ausagieren zu stoppen, von nicht hassen zu dürfen, also den Zorn, aber auch die falsche Liebe, also wenn ich den falschen liebe, der zum Beispiel nicht mein Ehepartner ist, dass ich diesem Gefühl nicht nachgehe. Das sind ja alles in unserem Zivilisationsprojekt namens Menschheit in den verschiedensten zivilisatorischen Projekten namens Großreligionen, sei es im chinesischen Kulturraum, sei es in Indien, sei es im Mittelmeerraum bei uns, Projekte gewesen, die uns eigentlich einmal in unserem Gefühlsdasein, in unserem spontanen Gefühlsdasein gezähmt haben. Und primär mal mit Geboten gezähmt haben, teilweise auch mit Einsicht versucht haben zu zähmen, aber das Zähmen unserer emotionalen, auch animalischen Natur ist doch eine zivilisatorische, gar nicht so schlechte Sache.
Martin, du oder ich?
Ich fange mal an. Okay. Also, du hast ja selber nach meiner Meinung jetzt gerade, Thomas, die Unterscheidung gemacht zwischen unterdrücken oder nicht ausagieren. Und diese Unterscheidung finde ich sehr wichtig und, glaube ich, ist nach meiner Meinung häufig missverstanden worden. Ich kenne jetzt nicht all die Quellen, die du gerade genannt hast aus den verschiedenen Religionen, aber oder verschiedenen Kulturkontexten. Aber für mich ist es eben ein Unterschied, ob ich etwas wegpacken muss, aus dem Moment rausklammern muss und damit mache ich ja irgendeinen Möglichkeitsraum kleiner. Und das kann ja auch irgendwann mal sinnvoll gewesen sein in der Evolution, aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo das wieder aufgemacht werden kann. Also dass der Verstand sich irgendwann mal gegen die Emotionen, sage ich mal, durchgesetzt hat, war ja ein sinnvoller Schritt. Jetzt, glaube ich, ist aber der Schritt, wieder mehrere Sachen zu integrieren, die unterhalb auch liegen, um nach oben auch zu kommen, also so beides. Und da eben zu sehen, dass dieses Beinhalten, von dem wir eben auch gesprochen haben, diesem Raum, das ist für mich etwas ganz anderes. Das heißt, ich muss es nicht wegpacken, sondern es darf jetzt hier zwischen uns da sein. Sage ich mal, dass ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt bin oder Angst habe mit dem Gespräch, weil ich jetzt weiß, es hören vielleicht Zuhörer zu. Und das darf trotzdem hier, sage ich mal, mitschwingen. Und ich muss es nicht unterdrücken und ich muss es aber auch nicht ausagieren. Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit darüber sprechen, dass ich aufgeregt bin. Und das finde ich eine wichtige Unterscheidung.
Also ich würde sogar noch von der Begrifflichkeit, Thomas, die du verwendet hast, noch das andere aufgreifen, das gesagt abspalten, wenn ich das richtig erinnere. Und abspalten und Transformieren und Sehen sind wirklich unterschiedliche Welten, weil Abspalten heißt immer, dass es auf der unbewussten Ebene weiter agiert. Und wenn wir jetzt mal anthropologisch gucken, dann gab es Kulturen und Zeiten, in denen mit Gefühlen sehr klug umgegangen worden ist, indem sie ritualisiert eingebunden wurden. Also zum Beispiel die Initiierung des Mannes. Ja, da gab es ganz bestimmte Initiationsriten, die quasi auf eine Zähmung hinarbeiteten, aber ohne abzuspalten. Und das haben wir alles heute gar nicht mehr. Wir haben heute gar keinen, also wir sind so entritualisiert in unserem Alltag, dass dieses sorgfältige Umgehen mit den Gefühlsladungen gar nicht mehr wirklich eingeübt wird. Mhm. Und vielleicht brauchen wir heute eine neue Art von bewusstem Umgang damit. Und ich stelle das jetzt mal in einen generellen Kontext. Menschen sind ja nie alle an der gleichen Stelle ihrer Entwicklung. Es braucht aber, wenn wir mit Konflikten zwischen Menschen umgehen wollen, diejenigen, die sich nicht überschwemmen lassen von ihren eigenen Gefühlen, sondern die diese Zeugenperspektive aktivieren können und aus der Zeugenperspektive heraus in der Lage sind, die starken Emotionen von anderen sozusagen ihnen Raum zu lassen, ohne gleich in eine reaktive Strategie darauf einzusteigen.
Mhm. Magst du noch was dazu setzen, Martin?
Ja, ich finde das mit diesem Reaktiven, also weil für mich sind ja, ich sag mal, Instinkte oder Gefühle sind ja hochreaktiv. Und ich glaube, dass das halt, wenn wir reaktiv werden, führt das eben sehr schnell zu Verzweigungen, Verwurzelungen, zu Konflikten. Und wenn wir mitbekommen, dass das, wie ich das eben mit dem Beispiel mit meiner Freundin gesagt habe, dass das in mir passiert, aber ich muss es nicht gleich ausagieren, meine innere Reaktion, sondern kann sie einfach im Raum sein lassen. Ich kann sie ja vielleicht auch aussprechen. Mhm. Dann macht das einen riesen Unterschied. Also wie gesagt, dieser Raum, finde ich immer, kriege ich immer wieder die Erfahrung, macht einen riesen Unterschied.
Und es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass wenn wir friedlicher mit uns selbst und mit anderen umgehen wollen, und Gefühle sind ja sozusagen der Treiber in Beziehung und in der Kommunikation und in dem, was wir tun. Wenn wir also friedlicher mit uns selbst und anderen umgehen wollen, können wir nicht erwarten, dass andere das für uns leisten, sondern wir können nur an uns selbst ein Stück weit arbeiten, dass wir mehr in der Lage sind, eben nicht in diesen Reaktionsmodus zu gehen, der in jedem Moment gleich einen Angriff fühlt oder eine Entwertung fühlt und darauf dann mit Angriff, Entwertung, Rückzug oder Ähnlichem reagiert. Und deswegen ist es so wichtig, die eigenen Gefühle nicht nur zu kennen, sondern sie auch wirklich zu klären, also im besten Sinne des Wortes zu klären und zu wandeln.
Jetzt kann man doch durchaus sagen, ihr seid ja auch beide Menschen, die in verschiedenen Kulturkreisen sich bewegt haben und bewegen, dass diese, ich nenne es mal emotionale Armut oder diese emotionale Verarmung, auch eine sehr westliche, da kommt eine spezifisch deutschsprachige Seite dazu, aber ich würde sagen, eine spezifisch westliche Sache ist, die in traditionellen Kulturen anders wahrnehmbar ist, ohne jetzt traditionelle Kulturen hier glorifizieren zu wollen. Aber wenn wir in Ländern, sei es im südlichen Asien, sei es aber auch in Lateinamerika, Menschen unterwegs sind, die aus diesen Kulturkreisen kommen oder vielleicht auch noch tief in diesen vormodernen Kulturkreisen drinnen stehen, ist die Beziehung zu ihrer, ich sag's mal, emotionalen Gegenwart eine völlig andere, als wir uns selber kennen. Was ist denn da mit uns als Menschen, vor allem in der europäisch-westlichen Bewusstseinsgeschichte passiert, dass es zu dieser Verarmung kommt?
Martin, du oder ich?
Barbara, du darfst.
Naja, ich meine, das ist die schwierige Hinterlassenschaft der Aufklärung, nicht? Descartes cogito ergo sum, ich denke also bin ich, hat ja eine sehr klare Vorgabe gemacht. Und wenn wir uns den öffentlichen Raum angucken, Gefühle gelten nach wie vor als weiblich, werden damit auch stigmatisiert. Der Mann darf nicht weinen. Business ist Krieg mit zivilen Mitteln. Das heißt, da gibt es etwas, was in unserer Gesellschaft sich entwickelt hat, was so stark auf das Mentale ausgerichtet ist und den Gefühlspol abgekoppelt hat, dass wir uns nicht wundern müssen, was da inzwischen passiert ist. Was wir in den Ländern des Südens, in die wir so gerne reisen, erleben, ist, dass die Menschen einfach viel wärmer sind, weil sie mehr fühlen. Und wir gehen sozusagen dorthin, nicht nur um uns in der Sonne aufzutanken, sondern sind auch fasziniert ein Stück weit, wenn wir uns öffnen können, über die menschliche Wärme und Herzlichkeit, die uns dort entgegenkommt, die wir uns mit unserem, also integral gesprochen, mit der Dominanz des orangenen Mähens eher abgesprochen haben und abtrainiert haben. Und ich möchte nochmal ein aktuelles Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum nehmen. Also im Nationalsozialismus, Johanna Harer, das Buch, das alle Mütter kriegten, die deutsche Frau, Mutter und ihr erstes Kind, darin wurde den Müttern beigebracht, dass sie das Kind, während sie es stillen, nicht anschauen sollen. Also der Blickkontakt, der seelische Kontakt zwischen Kind und Mutter wurde dezidiert abtrainiert. Und das kann man sich ja vorstellen, was dann passiert, wenn sozusagen die tiefste, der Säugling ist ja wie eine kleine Pflanze, die noch gar nicht richtig leben kann. Wenn da schon die seelische Beziehung unterbrochen wird, welch verheerende Folgen das hat und all die traumatisierten Kriegsgenerationsbetroffenen haben diese ganze entseelte Beziehungsunkultur ja auch ertragen und zum Teil weitergegeben. Und von daher ist es ein generelles Problem des Westens, aber es ist eben auch ein besonderes Problem in unserem Kulturraum, hier in unserem deutschsprachigen Kulturraum.
Jetzt, wenn ich weiter in der historischen Dimension bleiben darf, jetzt sprechen wir ja nicht zum ersten Mal über dieses Thema. Wo immer man den Anfang setzt, zumindest in der Romantik, ist das gleiche Thema ja schon zutiefst behandelt worden. Und die Romantik, die romantischen Autoren, Leute wie Novalis, haben ja genau das aufgegriffen, was du auch aufgreifst, in einer anderen Sprache. Aber im Prinzip würde ich sagen, der Gegensatz war genau der Gegensatz oder der Aufschrei gegen die intellektualisierende Aufklärung, die eine Generation von Novalis gerade in Europa, vor allem in Frankreich, stattgefunden hat. Auch in unserer Generation, in der nach 68er Zeit, ich weiß nicht, Martin, wie sehr du durch diese Dinge durchgegangen bist, aber ich Barbara, ähnlich wie ich, Encountergruppen und Urschreitherapie und all das, was so in der Geburt der psychotherapeutischen Bewegung, an emotionalen Ausagieren, an Wilhelm Reich, da ist ja unheimlich viel schon ausprobiert worden. Und jetzt stehen wir hier und diskutieren das Ganze noch immer.
Tja.
Drehen wir uns im Kreis? Was ist das, dass wir das sozusagen über Jahrhunderte immer wieder bewegen und irgendwie nicht auf die Reihe kriegen?
Martin?
Also für mich drehen wir uns nicht im Kreis, sondern wenn, dann auf einer Spirale. Das heißt, wir kommen vielleicht wieder an einem ähnlichen Punkt, an dem wir schon mal vor 100 Jahren oder 200 und 500 Jahren hatten, aber an einem anderen Punkt. Also der Kreis liegt nicht, also wir drehen uns höher auf der Spirale und entdecken aber vielleicht wieder ähnliche Punkte und haben jetzt die Gelegenheit, das Ganze nochmal tiefer zu durchdringen. Mhm. Und ich glaube, ihr beiden seid geschichtsbewanderter als ich, deshalb hoffe ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ich glaube, wir haben jetzt durch die Entwicklung, die wir weiter gemacht haben, eine neue Chance, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist eben dieses Meer, dass es ein sowohl als auch ist. Also das ist eben, ich glaube, wir müssen genauso wie mit dem, es gibt gute und schlechte Gefühle, solange ich irgendwas nicht haben will, wird mich das immer davon abbringen, einen Raum von Möglichkeiten ganz offen zu halten. Und genauso ist das, wenn ich jetzt die Gefühle weghaben will oder den Verstand weghaben will. Ich glaube, beides dient der Evolution, dient mir, dient der Menschheit, wenn wir es richtig einsetzen. Deshalb würde ich dieses Entweder-Oder ist, glaube ich, der Schritt, den wir, sondern es ist ein sowohl als auch.
Ja, und es ist mit Sicherheit ein Ausdruck eines Prozesses. Ich würde gerne versuchen, nochmal jetzt das einzuordnen, was da in der Zeit des Dritten Reiches passiert ist. Da ist ja unglaublich intensiv mit Gefühlen gearbeitet worden. Und auch noch darüber hinaus mit spirituell aufgeladenen Gefühlen. Also es ist ja nicht ohne Grund festgestellt worden, dass der Nationalsozialismus eine politische Religion war und dass die Menschen begeistert wurden. Die Begeisterung war ja real. Also sie war ja nicht nur aufgesetzt, sondern sie war ja real in großen Teilen der Bevölkerung. Das heißt, da ist ganz intensiv mit Gefühlen gearbeitet worden, aber diese Gefühle sind unter Absehung aller ethischen Standards auf ein Todesprojekt, also auf ein Vernichtungsprojekt gelenkt worden oder zumindest so, dass dieses Projekt durchgezogen werden konnte. Und das ist natürlich eine so unglaubliche Vergiftung von Gefühlen, dass das Fühlen als solches bereits desavouiert ist, also belastet ist. Und Thomas Hübel weist ja immer wieder darauf hin, mit gutem Recht und gutem Grund, dass die Traumata im kollektiven Unbewussten sozusagen den nächsten Schritt in der Evolution des Bewusstseins blockieren. Deswegen müssen wir uns den Traumata leider Gottes eben dann doch nochmal zuwenden. Nicht um sie zu reaktivieren oder zu reinszenieren, sondern um aus ihnen zu lernen. Das heißt, wenn man Gefühle einfach abkoppelt von der ethischen Verantwortlichkeit des Gefühlsraums, in dem sie aktiv werden und für den sie aktiv werden, dann ist es hochgefährlich. Also Mut zum Fühlen heißt zugleich die Emotionen meistern, meisterlich mit ihnen umgehen. Und das ist vielleicht der neue Punkt, also dass wir nicht so wie Novalis die Natur uns der Natur einfach zuwenden, sondern dass wir heute sagen, ja, diese Schrecken, dieses Unsägliche ist in uns und wir müssen damit meisterlich umgehen lernen, das heißt in einer Weise, die dem Leben dient.
Eine Frage, die ich dazu habe, und die hat was mit dem Begriff des Meisterns zu tun, den du jetzt schon mehrmals gesetzt hast. Wenn wir auch von Gefühle meistern sprechen, wir sprechen sozusagen von diesem Gegensatz oder von der Polarität Gefühle und unsere mentale Realität. Aber wenn wir die Gefühle als solches einmal betrachten und versuchen zu differenzieren, gibt es unterschiedliche Arten von Gefühle. Eine Frage, die ich mich kaum zu stellen traue, weil sie in gewisser Weise politisch nicht ganz korrekt ist. Gibt es so etwas wie niedrige und höhere Gefühle?
Ich würde sagen, ich glaube ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da auf tiefes Wissen oder tiefes, also es ist mehr so ein inneres mich dem selber annähern. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, Angst ist niedrig, Wut ist hoch, sondern es ist irgendwie, es gibt Angst, die niedrig ist und es gibt Angst, die höher ist. Von niedrig und höher. Also das ist eine, ich würde es jetzt eine Frequenz nennen in mir, wo ich den Eindruck habe, das ist eine erhabenere, höhere Art von Gefühl als eine andere. Und ich habe beides. Also ich sage nicht nur, ich habe erhabene Gefühle, aber ich kenne so einen Unterschied in mir schon. Ja. Und es sind beides Gefühle und es könnte beides Angst oder beides Wut oder beides Trauer sein.
Ja. Wie willst du es sehen, Barbara? Gibt es überhaupt sowas wie niedrige und höhere Gefühle? Klingt ja ziemlich veraltet, das so zu formulieren.
Naja, also einmal das Erste, was mir einfällt, es gibt einen Forscher namens Hawkins, nicht der mit dem schwarzen Loch, sondern einen anderen, der hat eine Skala entwickelt von unterschiedlichen Bewusstseinszuständen und Gefühlen. Und da gibt es eine sehr deutliche unterschiedliche Frequenz, auf der unterschiedliche Gefühle angesiedelt sind. Da ist zum Beispiel interessanterweise Schuld und Scham hat die niedrigste energetische Ladung. Auf einer Skala von 0 bis 1000 ist Schuld und Scham bei 20 und Wut, glaube ich, oder sowas, Ärger lag bei, ich weiß nicht, 80 oder so, Liebe bei 500, Freude bei 600. Also mit anderen Worten, das ist eine Skala, die dieser Forscher, der das an Tausenden von Menschen untersucht hat, kinesiologisch untersucht hat, dann entwickelt hat. Der würde, glaube ich, ganz eindeutig sagen, ja, es gibt so etwas wie höher entwickelte Gefühle und weniger höher entwickelte Gefühle. Wenn man das jetzt in einen spirituellen Kontext setzt, dann würde ich meinen, die Frage ist, ob die Gefühle uns in die Verbundenheit mit dem Leben oder in das Einheitsbewusstsein führen oder ob sie uns in die Trennung führen. Ja? Und ich würde schon sagen, dass Gefühle, die uns in die Verbundenheit und in das, und zwar nicht nur der Menschen untereinander, sondern auch mit der Natur, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit dem Kosmos, von dem wir Teil sind, Gefühle, die uns in die Verbundenheit führen, sind für mich höherwertige Gefühle. Ich jedenfalls für mich möchte gerne in diese Gefühlspalette hinein mich entwickeln. Und ich möchte gerne mich von einer Gefühlspalette, die mich in die Trennung, in die Kritik, in die Destruktion, in die Ablehnung, in die Abwehr bringt, möchte ich mich gerne entfernen. Mhm. Für mich gibt es allerdings einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar ist für mich Liebe als die Kraft, die zur Verbundenheit befähigt und ermächtigt, nicht ohne Schwert. Schwert ist für mich das Unterscheidungsvermögen. Und das heißt, ich bin nicht aufgerufen, jeden einfach zu umarmen und zu sagen, du bist gut. Nein, ich kann unterscheiden, ich kann hingucken. Ja? Mhm. Und also das, die Unterscheidung zwischen den einen und den anderen Gefühlen verpflichtet mich nicht dazu, jetzt eine rosarote Soße über alles zu kippen und zu sagen, alles ist wunderschön.
Also das finde ich sehr spannend, was du sagst, Barbara. Und da kann ich intuitiv sehr mitgehen. Und wenn man so diese Fragestellung, die ich vorher mit den niedrig und höheren Gefühlen vielleicht ein bisschen erweitert und sie auch anwendet auf das, was du gemeint hast mit Trennung und Nichttrennung, da kommt etwas in den Blick, in die Wahrnehmung, wo Gefühle wie mein Hass, mein Zorn sehr stark aus einer Perspektive der Ausblendung anderer Perspektiven sich nähert. Während es Gefühle gibt, wo ich jetzt ohne in große Menschheitsgefühle auszubrechen, aber wo man in zum Beispiel ein Gespräch wie diesen, wenn wir eine Kontroverse haben, ich mit dir sein kann oder mit dir, Martin, sein kann, auch wenn die Kontroverse da ist und da ein Ganzes gehalten werden kann und wir gefühlsmäßig auch diese Widersprüche miteinander halten. Und das ist ein anderes Gefühl, als wenn ich einfach nur, weil du irgendeinen Satz sagst, der mich triggert, weil ich, wie auch immer, den ich sehr persönlich nehme und der mich sehr verletzt, auf diese Verletzung gefühlsmäßig reagiere, da ist etwas anderes, wenn ich zwar den Schmerz spüre oder vielleicht auch die Wut spüre, wenn du etwas sagst, das mir einfach gegen den Strich geht, aber ich dich als Gegenüber mit in der Wahrnehmung habe und auch in der gefühlten Wahrnehmung habe. Das ist wahrscheinlich auch das, was mit Empathie gemeint ist. Und da erlebe ich eine emotionale Präsenz, die eine völlig andere emotionale Präsenz ist, die meine Wut oder was auch immer jetzt da sein mag, nicht ausgrenzt, aber die das Bild viel weiter macht. Nur ist diese Emotion, so zumindest in meiner Erfahrung, viel schwerer zu ertragen. Ist es das, was wir vielleicht auch mit, wie habt ihr das genannt, die Emotionen meistern ansprechen könnten?
Ich würde gerne nachfragen, was ist schwerer zu ertragen?
diese Widersprüchlichkeit, meine Wut wahrzunehmen, sie nicht zu verdrängen, den Martin wahrzunehmen, der vielleicht etwas sagt, was meine Wut trägt, ihn zu verstehen oder auch nicht zu verstehen. Und diese Widersprüchlichkeit auch in ihrer emotionalen Realität, vielleicht auch in meiner, ich weiß nicht weiter, ich verstehe den Typen überhaupt nicht. Ich verstehen, aber das ist, oder was auch immer da die Komplexität hält, aber es ist viel leichter, mit meiner, das ist unerträglich, was ist das für ein Idiot zu gehen?
Ja, klar.
Als das zu halten und den Martin als Martin zu sehen, also nicht nur intellektuell, sondern auch gefühlsmäßig wahrzunehmen, ach so nimmst du das wahr, wovon wir gerade reden. Entschuldige, Martin, dass ich dich so als Beispiel nehme.
Genau, ja.
Also ich meine, dass die ganzen Versuche, Konflikte, mit Konflikten so umzugehen, dass man in der Kommunikation einen Weg findet, dass man eben nicht einfach einsteigt und sagt, du Idiot, und sich dann zurückzieht oder es aggressiv ausagiert, gehen ja alle davon aus, dass man ein Stück weit die Bewertung des anderen erstmal suspendiert, also nicht gleich zuschlägt, also die Schublade nicht gleich aufzieht und zumacht, sondern sich fragt, wie könntest du das verstanden haben oder wie könntest du das gemeint haben? Denn der andere hat ja auch irgendeinen Grund, warum er oder sie so reagiert oder agiert. Und wenn ich mir das erlaube, also nicht gleich in die Bewertung zu gehen, die aus meinen Wahrnehmungen ja resultiert und meinen Erfahrungen, meinen Konzepten. Also wenn ich mir das erlaube, dann habe ich den ersten Schritt gemacht in Richtung verständigungsorientierter Kommunikation. Mhm. Bernie Glassman-Roschi nennt das Not Knowing, also der ganze Zen sagt, wenn ich mich in der Haltung, dass ich eigentlich nicht weiß, was ist, übe, dann kann ich mitwirken am Frieden. Aber das setzt tatsächlich ein Stück innerer Sicherheit voraus, dass ich mich eben nicht die ganze Zeit angegriffen fühle.
Und ich würde auf jeden Fall unterstreichen, das ist auch meine Wahrnehmung und meine Erfahrung, dass das komplexer wird. Und wie du gesagt hast eben, Thomas, das ist teilweise schwerer auszuhalten oder zu mir zu nehmen, als wenn ich einfach auf meine Wut aufspringe und sage, du bist blöd. Das würde ich unterstreichen, aber genau, glaube ich, diese Entscheidung kriegen wir immer mehr als Menschen, wenn wir uns dahin entwickeln wollen. Und damit haben wir die Verantwortung dazu, ja oder nein zu sagen. Auch wenn es komplexer wird.
Und wenn wir uns also als Menschen, egal ob integral oder spirituell oder human orientiert verstehen, dann ist das tatsächlich eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen.
Und Barbara, du hast ja auch ein Stichwort gebracht, das ich hier gern wieder aufgreifen möchte, weil ich glaube, dass es gerade in unserer Auseinandersetzung mit unseren Emotionen eine ganz zentrale Rolle spielt und auch in diesem Aushalten der Widersprüchlichkeit unserer Emotionen oder einfach auch aushalten, dass ich Emotionen habe, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Und das ist das Wort der inneren Sicherheit. Weil ich glaube, dort wird das Gespräch über unsere Emotionen offen für eine letztendlich, in meinen Worten, spirituelle Dimension. Spirituell ist gar nicht so hochgehängt mit irgendwelchen religiösen, metaphysischen Interpretationsschemen, sondern vielleicht, so wie Bernie Glassman oder Zen meint, dieses Aushalten des Nichtwissens. Wenn ich in diesem Aushalten des Nichtwissens, und vielleicht ist ja das exakt auch der Kern einer wirklichen Meditationspraxis, wenn ich darin so etwas wie eine Sicherheit finde, also in der völligen Unsicherheit des Loslassens, so etwas wie Sicherheit finden kann, entsteht auch eine Fähigkeit, mit der Bandbreite von Emotionen völlig anders umgehen zu können. Darin sehe ich einer der Haupt Tugenden von spiritueller Arbeit, dass es mir erlaubt, wirklich auch mal auch wahrzunehmen, all die Dinge, die ich in mir überhaupt nicht leiden kann, ohne darauf reagieren zu müssen.
Und gleichzeitig gibt es da natürlich eine großartige Gefahr, nämlich dass ich, also in der Sprache der Psychosynthese gesprochen, in die heilige Teilpersönlichkeit jetzt rutsche. Mhm. Ja, dass ich sage, ah, ich stehe über den Dingen, oder ich werde wahrscheinlich nicht von mir selbst das Bild haben, dass ich über den Dingen stehe, aber dass ich ein Stück weit mich heilig fühle und nicht erreichbar fühle von den Niederungen des Lebens, in die ich mich nicht mehr begeben will. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Sinn der Sache. Also Bernie Glassman-Roschi, der geht nach Auschwitz und macht dort seine Retreats und sagt, not knowing. Das heißt, der geht wirklich auf den Marktplatz, wie man im Zen spricht. So müsste man hier bei uns zum Beispiel sagen, ja, also jetzt mit einem Rechtsradikalen sich unterhalten. Oder sich den AfD-Leuten stellen oder wem auch immer, der uns eigentlich Angst macht und wo wir sagen, ja, wir wissen doch, was da los ist. Nein, wir wissen es eben eigentlich gar nicht. Und wenn wir einen Schritt in Richtung Verständigung kommen wollen, dann müssen wir uns tatsächlich mit unseren Gefühlen in die nicht mehr aus der Komfortzone herauswagen. Mhm.
Vielleicht ist das sogar auch einer der Schlüssel dazu, dieses sich aus der Komfortzone herauswagen. Weil auch das Beispiel, das du gebracht hast, ich finde das hervorragend, wie leicht man dann wirklich auch sozusagen in die Identifikation mit irgendeiner heiligen Identität gehen kann, die halt dann all das aus dieser heiligen Perspektive wahrnimmt. Und in dem Augenblick, in dem ich mir das nur vorstelle, ja, ist da eine Erleichterung drinnen. Das ist leichter zu nehmen, als wahrzunehmen, dass all diese Konflikte real sind und ich ihnen nicht ausweiche. Und diese Herausforderung anzunehmen, ist auch leichter angesprochen, als auch wirklich als lebendige Realität gelebt. Ich glaube, das ist das, wo auch in unserer eigenen Bewusstseinsarbeit permanent mit uns selber konfrontiert sind. Dort passiert eigentlich die reale, auch emotionale Arbeit. Martin auch, ja. Vielleicht an dich, ob du das ähnlich oder anders
siehst. Ich finde den Weg, den wir gehen, gerade super. Das ist halt, dass der Punkt ist, da wird es halt so komplex, weil es wäre jetzt auch wieder falsch, nach meiner Meinung, jedem zu sagen, du musst dich jemanden von der AfD stellen, weil dann bist du auf dem Marktplatz, spür deine Angst. Weil ich glaube, es gibt wieder auch Menschen auf ihrem Weg, für die ist es gut, wenn die sich erstmal um sich selber kümmern. Also ich glaube, das ist so komplex, da jeden Einzelnen mitzunehmen. Aber nach meiner Meinung wäre ein Leadership der Zukunft jemand, der eben die Einzelperson auf dem Schirm hat und trotzdem das, sage ich mal, die gesamte Richtung nicht aus dem Auge verliert. Mhm. Also nicht Konformität, sondern bleibt sehr individuell. Und ich unterstreiche das voll, dass für mich dieses, ich glaube, Ken Wilber nennt das ja auch manchmal, im Auge des Wirbelsturms bist du sicher. Das heißt nicht, ich gehe weg vom Wirbelsturm, sondern ich bin voll der Wirbelsturm und irgendwas in mir ist aber irgendwie in Ruhe, in Frieden, in einem Zentrum. Mhm. Und beides ist wichtig.
Das ist im Übrigen auch unter Gesichtspunkten der Demokratie wichtig. Also Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Das heißt also, im Sturm in der Ruhe stehen können, ist zwingend notwendig, wenn wir Demokratie schützen und verteidigen wollen. Und Demokratie ist ja nicht etwas, was uns geschenkt ist, sondern was immer wieder neu bestätigt und immer wieder neu errungen werden will. Deswegen ist ein gutes Selbstwertgefühl nicht nur eine Voraussetzung dafür, dass wir mit unseren auch schwierigen Gefühlen angemessen umgehen können, sondern auch, dass wir in politischen Auseinandersetzungen nicht einfach in diesen Reaktionsmodus gehen, der immer heißt entweder Angriff oder Verteidigung oder Flucht.
Was ja nichts anderes heißt, dass auch der politische Prozess, da sind wir sozusagen auf einer ganz anderen Gesprächsebene, eigentlich uns von uns als Staatsbürger verlangt oder uns einfordert, dass wir unsere Emotionen meistern müssen, um im demokratischen Staatsbürgerprozess, um all dieses Vokabular hier mehr mit reinzubringen, reif Verantwortung übernehmen zu können. Also da kriegt auf einmal dieser demokratiepolitische Diskurs eine völlig andere Tiefendimension, weil wir in unserem tiefen Menschsein hier angefragt sind, um überhaupt das leisten zu können. Das ist eigentlich eine große seelische Herausforderung, die du hier ansprichst.
Ja, ich würde so sagen, wir sind dann demokratiefähig, wenn wir im Selbstvertrauen und im Selbstwert sind. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch unsere Emotionen wirklich meistern. Mhm. Also da hängt es zusammen. Nicht wir meistern die Emotionen, um dann demokratiefähig zu sein, sondern wir sind demokratiefähig, wenn wir im Selbstvertrauen sind und aus diesem Selbstvertrauen heraus auch unsere schwierigen Emotionen wahrnehmen, annehmen und verändern können.
Ich würde gerne genau mal auf.
Also, ne, sag du, Thomas.
Ja, ich wollte auch eigentlich auf dich zurückkommen. Ja. Nämlich auf den Einwurf, den du vorher gemacht hast, dass man jetzt auch nicht von jemandem verlangen kann, jeder muss sich der AfD auseinandersetzen, sondern dass es auch genau für manche okay ist, wie du es formulierst, einmal für sich selbst, um sich selbst zu kümmern, sich selbst zu schauen. Genau. Und du hast hier sozusagen ein riesenkomplexes Bild aufgemacht. Und warum ich darauf zurückkommen möchte, weil was ich meine hier wahrzunehmen, was du ansprichst, ist, dass wir letztendlich, um das überhaupt beurteilen zu können, weil es braucht ja auch eine Entscheidungsfähigkeit. Es ist ja auch nicht sozusagen anything goes und mach, was du willst, sondern es gibt schon richtige und falsche Entscheidungen in dem Ganzen. Aber um hier diese Komplexität halten zu können, braucht es letztendlich auch so etwas wie eine intuitive Intelligenz, wenn ich das so mal formulieren darf. Mhm. Und diese intuitive Intelligenz, die es braucht, die mehr ist als ein analytisch-rationales Verständnis, die kommt nicht ohne meine Emotionen aus. Mhm. Die mhm. ist aber nicht nur mein Bauchgefühl, so ich habe das Gefühl, die Syrer sind zu viel hier, sondern diese intuitive Intelligenz, so meine ich zumindest, die braucht auch eine große intellektuelle Bandbreite, um zu verstehen, was geht denn hier eigentlich ab? Krieg in Syrien, globale Situation, wo auch globale Ausbeutung eine Rolle spielt, europäische Verantwortung, Überforderung von Menschen, die hier mit einem Flüchtlingsstrom konfrontiert sind, die ihre Identität in Frage stellt. Das sind alles riesenkomplexe Dinge. Ich brauche ein analytisches Verständnis, aber ich brauche letztendlich auch eine intuitive Intelligenz, um hier mich einzufinden. Und diese intuitive Intelligenz wird ohne meiner Fähigkeit, mich meinen Gefühlen zu stellen, darauf will ich eigentlich hinaus, nicht zustande kommen. Das heißt, ich brauche hier eine Intelligenz der Gefühle, um überhaupt eine informierte Intuition entwickeln zu können.
Mhm. Martin, willst du antworten?
Nee, Barbara, wenn du was hast, sag was sonst.
Also für mich, ich bin ja sehr stark geprägt von der vedantischen Philosophie und die unterscheidet ganz klar zwischen unterschiedlichen Stufen des Bewusstseins und da ist das Denken und Fühlen auf einer anderen Ebene als die Intuition oder höhere Intelligenz oder Zeugenbewusstsein. Das sind drei Begriffe, die sozusagen diese höhere Bewusstseinsebene bezeichnen. Also Intuition, höhere Intelligenz oder Zeugenbewusstsein. Und diese Fähigkeit, sozusagen das eigene Denken zu betrachten, die ist dort angesiedelt. Und es ist eine erweiterte Wahrnehmungsmöglichkeit, eine viel umfassendere, erweitertere Wahrnehmungsmöglichkeit, als sie uns das Denken bietet. Einstein hat es mal wunderbar gesagt, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, dass wir ein großartiges Geschenk bekommen haben, ein Geschenk Gottes, das ist die Intuition, aber wir haben den Verstand sozusagen zum Meister gemacht und die Intuition zum Knecht, also sinngemäß jetzt formuliert. Und wir brauchen den Verstand, um auch zu überprüfen, ein Stück weit, ob unsere Intuition eigentlich nicht die Intuition war, sondern unsere Fantasie. Aber die Leitfunktion muss die Intuition haben, weil sie aus einem erweiterten Wahrnehmungsraum kommt, während der Verstand viel weniger, ja, viel weniger kann und weiß und, ja. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir ihn nicht brauchen.
Ja, nee, absolut. Und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Und der Punkt, den ich eigentlich setzen wollte, wir brauchen, um auch wieder zum Titel eurer Veranstaltung, der Konferenz zurückzukommen, wir brauchen den Mut zu unseren Gefühlen und auch die Fähigkeit, unsere Emotionen zu meistern, um überhaupt unsere Intelligenz zu entwickeln.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der oft so nicht angesprochen wird, dass unsere Intelligenz unsere Fähigkeit zum Fühlen braucht. Martin, wenn ich dich da direkt ansprechen darf, ob das etwas ist.
Absolut. Also wenn ich zum Beispiel an das Beispiel denke, was Barbara eben gebracht hat, dass zum Beispiel Mütter ihre Kinder nicht mehr beim Stillen angucken oder sonst was, glaube ich, wird uns einer Intelligenz geraubt. Also ich glaube, dass eine Emotionalität, eine Verbindung, also das ist für mich ja wie so eine Verbundenheit, das ist wie so der Schmierstoff zwischen uns, der schafft natürlich ganz viel Intelligenz. Also ich glaube, Kinder, die Eltern mit einem Raum haben, die Emotionen da reintun können, aber sie auch beinhalten können, die Emotionen des Kindes auch nehmen können, werden mit einer viel weiteren Intelligenz groß, als Kinder, die emotionsarm oder gefühlsarm groß werden. Mhm. Also es ist einfach ein Intelligenz ist halt nicht nur der IQ, den wir immer messen, sondern ein großes, großes Puzzleteil aus ganz vielen Sachen.
Man unterscheidet ja auch zwischen der mentalen Intelligenz, der emotionalen Intelligenz und der spirituellen Intelligenz und der Herzintelligenz. Also die spirituelle Intelligenz und die Herzintelligenz braucht sicherlich eine Klärung auf der Gefühlsebene. Also wenn wir blockiert sind durch Gefühle, denen wir ausgeliefert sind, dann können wir in diese erweiterte Wahrnehmung gar nicht wirklich kommen.
Und gleichzeitig braucht es etwas, was meines Erachtens der Martin ziemlich am Anfang des Gesprächs auch einfach gut gesetzt hat, nämlich eine Wahrnehmung des Raumes, in dem diese Gefühle erscheinen. Ich glaube, dass da einfach, wie du das sprachlich einfach einbringst, es setzt einen Punkt, wo auch eine Freiheit von diesen Gefühlen gleichzeitig nicht nur mit erwähnt, sondern auch mit ins Gewahrsein kommt. Freiheit heißt nicht, dass die Gefühle abwesend sind, sondern heißt, dass die Gefühle nicht unbedingt überwältigend sein müssen.
Genau, und ich finde einfach, dass das kommt, taucht mir immer wieder auf bei dem, was wir jetzt besprechen. Also dieser Raum muss ja im Grunde auch oder beinhaltet auch, dass jemand seine Emotionen nicht meistert. Also weil wenn wir jetzt hingehen, du musst deine Emotionen, also es ist ja irgendwie ein umfassender Raum, also da komme ich auch wieder auf das Integrale, also etwas Einschließendes, was eine Unterscheidung macht, also was auch nicht sagt, es ist alles gleich, aber was eine Unterscheidung macht, aber einschließend und sagt, ja, auch nicht fühlen, auch ich meistere meine Emotionen nicht, ist Teil dieses Raums. Wie gesagt, sonst mache ich immer den Möglichkeitsraum kleiner und wenn ich den Möglichkeitsraum größer mache, dann haben wir einen ganz anderen Wumms in die Zukunft als Menschheit.
Richtig.
Sag nur, Barbara. Ja, und jeder von uns steht an einer anderen Stelle, in dem eigenen Weg, mit den eigenen Emotionen und den Gefühlen umzugehen. Ja, also das ist ja für jeden von uns eine Herausforderung. Und diese Herausforderung steht auch in dem Kontext des Lebendigseins und Lebendigwerdens. Nicht? Wenn unsere Gefühle blockiert sind, dann sind wir einfach nicht lebendig. Und bringen uns um ganz Wesentliches in unserem Leben.
Wenn ich das auch als Schlusswort sozusagen nehmen darf, weil wir sind schon ziemlich am Ende unserer Sendezeit und ich möchte noch einfach auch kurz darauf nochmal hinweisen, die Integrale Deutschsprachige Konferenz findet am 16. und 18.06. in Berlin statt, im, wie heißt das Hotel?
Essentis.
Im Essentis Hotel, genau. Ja. Auf der Website integralesleben.org kann man sich auch anmelden für diese Konferenz. Wir haben jetzt natürlich nur einen fast beliebigen Aspekt dieses Themas überhaupt herausgegriffen und zwischen uns bewegt. Ihr habt eine ganze Latte von Referenten dort. Ihr zwei, Barbara und Martin, werdet das Ganze moderieren. Christian Meyer, ein spiritueller Lehrer, wird einer der Referenten sein. Bettina Alberti, eine Psychotherapeutin, wird über die Wiedermächtigung der Seele sprechen. Es gibt eine ganze Latte von Menschen, die hier auch ihre Beiträge bringen werden.
Ja, und es gibt auch künstlerische Elemente, also Musik.
Absolut, genau.
Künstlerische Elemente, weil wir möchten eben alle Sinne ansprechen. Und ich glaube, es wird einfach eine spannende Konferenz. Und das, worüber wir jetzt hier diskutiert haben, das ist natürlich so die Grundmelodie, die irgendwo durch diese verschiedenen Teile der Konferenz durchgeht. Ja, und die Webseite es gibt auch eine direkte Webseite okay. Mit dem Namen, die heißt mut-zum-fühlen-mit-ue.de, also okay. Mut zum Fühlen. Und wir freuen uns natürlich, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich angesprochen fühlen. Ich glaube, es ist ein wirklich wichtiges Thema zur richtigen Zeit.
Absolut, keine Frage. Martin, Barbara, danke für das. Ich fand es wirklich auch einen sehr spannenden Bogen, den wir hier gemeinsam geschlagen haben. Danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie hier mit dabei sind. Und ich wünsche euch eine tolle Veranstaltung in Berlin.
Danke dir, Thomas. Danke, Barbara.
Ja, danke, Martin.
Schönen Abend.
Ciao.
Ciao.